Die Flüsterer. Will setzte Lyra erst einmal hin. Dann zog er die Dose mit der Blutmussalbe aus der Tasche und untersuchte die Wunde an Lyras Kopf. Zwar blutete sie stark, wie bei Kopfverletzungen üblich, war aber nicht tief. Der Junge riss ein Stück von seinem Hemd ab, wischte damit die Wunde ab und strich etwas Salbe hinein. Dabei bemühte er sich, möglichst nicht an die ekelhafte Kralle zu denken, die die Wunde gerissen hatte. Lyra hatte glasige Augen und war aschgrau im Gesicht. »Lyra! Lyra!« rief er und rüttelte sie sanft. »Komm! Wir müssen weiter!« Sie schüttelte sich und atmete einmal tief durch, während sie ihn verzweifelt anschaute. »Will, ich kann es nicht mehr. Ich kann nicht mehr lügen. Dabei dachte ich, es sei so einfach, aber es hat nicht geklappt. Das Einzige, was ich wirklich immer konnte, und jetzt glaubt mir keiner mehr. Du kannst noch vieles andere. Du kannst zum Beispiel das Alethiometer lesen. Komm, schauen wir mal, wo wir hier sind. Und dann suchen wir Roger.« Er half ihr wieder auf die Beine, und dann sahen sie sich zum ersten Mal im Land der Geister um. Sie befanden sich auf einer weiten Ebene, die sich im Nebel verlor. Die ganze Welt war in ein fahles Licht getaucht, in einen trüben Schein, der sich überall gleichmäßig verteilte, so dass hier weder richtige Schatten noch wirkliches Licht existierten. Alles hatte die gleiche schmutzige Farbe. Ringsum waren Erwachsene und Kinder, Geister, soweit das Auge reichte. Die meisten standen, einige saßen auch oder lagen teilnahmslos oder schlafend auf dem Boden. Keiner bewegte sich, lief oder tollte umher, wenngleich viele mit angstvoller Neugier zu den Neuankömmlingen blickten. »Geister«, flüsterte Lyra, »hier sind alle versammelt, die jemals gestorben sind.« Gewiss lag es daran, dass sie nun Pantoläme nicht mehr hatte, aber sie hielt sich an Wills Arm fest, und das freute ihn. Die Gallivesper waren vorausgeflogen und kreisten auf ihren leuchtenden Libellen über den Köpfen der Geister, die ihnen verwundert nachschauten. Doch ringsum herrschte bedrückende Stille, und das fahle Licht flößte auch Will Angst ein. Nur Lyras Wärme an seiner Seite vermittelte ihm ein Gefühl von Leben. Hinter der Mauer waren immer noch die Schreie der Harpien zu hören. Manche Geister schauten ängstlich nach oben, doch die meisten starrten Will und Lyra an, bis sie sich alle langsam in Bewegung setzten. Lyra wich zurück, denn sie hatte jetzt nicht die Kraft, ihnen gegenüberzutreten, wie sie es eigentlich gern getan hätte. Daher redete Will als Erster. »Sprecht ihr unsere Sprache?« fragte er. »Könnt ihr überhaupt sprechen?« Verängstigt, wie Will und Lyra waren, besaßen sie doch mehr Autorität als die Scharen der Toten zusammengenommen. Den armen Geistern war aus ihrem Leben nichts geblieben. Als sie Wills Stimme, die erste deutliche Stimme, die seit unvordenklichen Zeiten hier erklang, vernahmen, traten viele erwartungsvoll näher. Doch sie konnten nur flüstern. Einen schwachen, dünnen Ton, kaum mehr als einen Hauch, mehr brachten sie nicht hervor. Die Toten drängten zwar verzweifelt nach vorn, doch die auf ihren Libellen hin und her fliegenden Gallivesper genügten sie in Schach zu halten, damit sie ihren Schützlingen nicht zu nahe kamen. Die Kinder unter den Geistern schauten mit sehnsüchtigen Augen nach oben, und Lyra begriff sofort, warum. Sie glaubten, die Libellen seien Dämonen, und wünschten sich von ganzem Herzen, ihre eigenen wieder bei sich zu haben. »Oh, das sind keine Dämonen«, platzte es voller Mitgefühl aus Lyra heraus. »Hätte ich meinen Dämon mitnehmen dürfen, hättet ihr ihn jetzt alle streicheln dürfen, ganz bestimmt.« Und dann streckte sie den Kindern die Hände entgegen. Teilnahmslos oder aus Furcht blieben die erwachsenen Geister zurück, doch die Kinder rückten dicht gedrängt vor. Sie hatten nicht mehr Substanz als Nebel, so dass Lyras Hände und ebenso Wills sie mühelos durchdrangen. Sie, die leicht und ohne Leben waren, drängten vorwärts, um sich am pulsierenden Blut der beiden Reisenden zu wärmen. Will und Lyra spürten einen kühlen, leisen Anhauch, als die Geister durch ihre Körper gingen und sich dabei wärmten. Die beiden Freunde merkten, dass sie nach und nach an Leben verloren, denn ihr Vorrat an Wärme war nicht unbegrenzt. Schon begannen sie zu frieren, und der Strom der herandrängenden Geister schien kein Ende nehmen zu wollen. Schließlich musste Lyra sie darum bitten, sich zurückzuhalten. Sie hob die Hände und sagte, »Bitte, wir würden euch gerne alle berühren, aber wir sind hierher gekommen, um jemanden zu suchen. Ich brauche euch, um herauszufinden, wo er steckt und wie ich ihn erreichen kann.« »Ach, Will«, seufzte sie und lehnte den Kopf an ihn, »wenn ich doch bloß wüsste, was ich tun muss.« Die Geister schauten gebannt auf das Blut auf Lyras Stirn, das im matten Licht wie eine Stechpalmenfrucht glänzte. Einige waren sogar durch die Wunde gefahren, so sehr sehnten sie sich nach der Berührung mit diesem grellen Zeichen des Lebens. Ein Geistermädchen, das, als es noch lebte, vielleicht 9 oder 10 Jahre alt gewesen war, hob schüchtern die Hand, um das Mal zu berühren, schreckte aber gleich wieder ängstlich zurück.